Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Z hoch 3, Zukunft zum Zuhören. Der Podcast für alle, die sich für das Morgen interessieren. Wir haben uns für dieses Mal zumindest als Arbeitstitel vorgenommen, kann man Zukunft studieren? Und wenn ja, wie geht's und was bringt's? Und damit euch das nicht die Boomer Eike und Klaus erzählen, hallo Eike.
Hi Klaus, grüß dich.
Haben wir uns natürlich die junge Generation mit dazu genommen. Die stellen wir gleich vor. Also, es geht um die Frage, wie mache ich als junger Mensch eigentlich etwas Sinnvolles aus meinem Leben, um es vielleicht etwas pathetisch-philosophisch zu formulieren, aber natürlich auch ganz praktisch, wie mache ich Karriere, wie steige ich in den Job ein, brauche ich ein Studium, wenn ja, welches und reicht ein Bachelor oder muss es noch ein Master sein und wenn ein Master, warum nicht gleich ein MBA und wenn ja, welchen und alle diese Fragen kann man und muss man sich ja als junger Mensch stellen und da muss man auch irgendwie eine Antwort drauf finden und vielleicht hilft die heutige Podcast-Folge mit Caro Scheurer ein wenig bei dieser Entscheidungsfindung, denn sie macht gerade aktuell einen berufsbegleitenden MBA und nicht irgendeinen, sondern natürlich den bei uns, Zukunftstrends und nachhaltiges Management. Und darüber wird sie uns heute erzählen, wie sich das anfühlt und was das bringt. Hallo Caro, magst du dich kurz vorstellen?
Hi Klaus, hi Eike. Klar, das mache ich gern. Ich bin Caro, ich studiere gerade Zukunft, wie du schon gesagt hast, und habe jetzt gerade das zweite Semester Zukunftstrends und nachhaltiges Management beendet. Der MBA ist insgesamt mein drittes Studium, nachdem ich schon den Bachelor in Kommunikationswissenschaften und einen Abschluss in Modejournalismus gemacht habe. Ich arbeite seit 10 Jahren in der Mode-, Lifestyle- und Beauty-Branche für globale Marken und habe meine fachliche Expertise in Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit, im Influencer- und Community-Marketing, Eventmanagement und strategischer Kommunikation aufgebaut.
Wow, das klingt ja alles schon sehr zukunftshaltig. Der dritte Studiengang. Wie bist du auf den gekommen? Fallen wir mal mit der Tür ins Haus. Wieso gerade den?
Vor ungefähr ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich sehr intensiv recherchiert, was ich noch machen könnte, wie ich mich weiterbilden könnte und bin dann auf euren Studiengang gestoßen. Und generell habe ich mich für ein Studium entschieden, weil ich sehr wissbegierig bin und immer Neues lernen will. Also der Megatrend Lifelong Learning, den kann ich absolut unterschreiben und finde es wichtig, dass wir auch mental immer in Bewegung bleiben. Und dann habe ich also recherchiert und geschaut, welche Möglichkeiten es auf dem Markt gibt, gerade für berufsbegleitende Optionen, weil ich eben Vollzeit berufstätig bin. Und bin dann über Infoveranstaltungen und eure Website und die Hochschulseite auf den MBA gestoßen.
Jetzt hast du gesagt, 2 Drittel der Kurse hast du hinter dir, kommst ins dritte Semester. Wie würdest du das jemandem beschreiben, der den ja logischerweise nicht belegt hat, dieses Programm, was ihr da macht, wie ihr das macht, was daran vielleicht das Besondere ist im Vergleich zu, du hast ja schon 2 andere Studiengänge abgeschlossen. Was würdest du sagen?
Also die Formalien kannst du bestimmt oder hast du bestimmt schon beschrieben oder kannst du bestimmt gleich nochmal nennen, dass wir die Hörer so ein bisschen abholen, um was es überhaupt geht. Aber so aus der reinen Studentenperspektive kann ich sagen, dass wir uns wirklich mit einer großen Bandbreite an Themen beschäftigen, mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen in unterschiedlichen Fachbereichen. Und diese Vielfalt an Themen und Hintergründen, die auch die Studierenden mitbringen, machen wirklich diesen MBA zu einem ganz einzigartigen Konstrukt, finde ich. Außerdem ist alles sehr komprimiert, da wir eben am Wochenende studieren und berufsbegleitend ist das alles sehr zusammengefasst und eben optimiert, um das bestmöglich auf unsere Lebensrealität anzupassen.
Also die Bandbreite der Themen werde ich jetzt hier nicht aufführen, aber die ist tatsächlich natürlich schon auf einer entsprechenden Flughöhe sehr, sehr gewaltig. Vielleicht kannst du aber nochmal schildern, also du hast einen Bachelor in Medien, aber du sitzt jetzt hier zusammen mit Ingenieuren, Psychologen, Juristen, wen habe ich vergessen? Betriebswirte natürlich gibt es auch. Germanisten und Kulturwissenschaftlerinnen, das ist ja nun wirklich eine bunte, um nicht zu sagen eine wilde Mischung. Ist das ein Plus oder ein Minus oder macht das gar keinen Unterschied?
Ich würde sagen, das ist absolut ein Plus und genau die gelebte Diversität, die wir auch in allen Lebensbereichen brauchen. Also wie du gesagt hast, die Kommilitoninnen haben Hintergründe in allen Bereichen, unterschiedliche Fachexpertisen, die sie mitbringen. Und davon lebt der Studiengang. Also die Gruppendynamik, die Energie, die sich in diesem Miteinander entwickelt, ist auf jeden Fall eine ganz besondere. Damit habe ich so nicht gerechnet, als ich mich angemeldet habe. Es wurde natürlich vorher angekündigt und man kann es auch so ein bisschen raushören, aber das ist wirklich einzigartig in dieser Gruppenkonstellation, die man natürlich vorher auch nicht so wissen kann. Also wir denken in alle Richtungen, wir haben unterschiedliche Perspektiven. Wenn wir Themen diskutieren, sind wir natürlich alle an der einen Lösung interessiert und schauen in die Zukunft auf eine bestimmte, ja, Fragestellung, aber bringen eben unterschiedliche Hintergründe mit und die fließen dann alle ein in sehr schöne Zukunftsvisionen und Zukunftsüberlegungen.
Also was ja auch kompliziert sein kann, ne? Ich sag das mal, versuche es mal so ein bisschen von Dozentenseite aus zu formulieren. Da kommen ja dann Leute und wir machen das Programm, das liegt eigentlich ein halbes Jahr vorher, mehr oder weniger ist das klar, was wir tun. Und wir wissen aber eigentlich nicht, wer kommt. Und es kann dann, es, oder es ist ja dann in den Jahren auch immer schön gewesen, dass wirklich sehr unterschiedliche Leute gekommen sind. Und ich glaube, manchmal ist das vielleicht, das magst du vielleicht gar nicht so sagen, aber ich habe das Gefühl, dass es manchmal dann schon auch schwierig ist, das alles so unter einen Hut zu bekommen, dass jeder was davon hat oder dass jeder sofort reinkommt. Und ich glaube, das ist manchmal im ersten Semester merkt man das schon, dass man so, da müssen sich die Lehrenden und die Studis müssen sich auch so ein bisschen anpassen. Und dann passiert oft im zweiten Semester etwas ziemlich Magisches, was du gerade beschrieben hast, ne? Also man hat sich dann, man weiß dann voneinander schon, also die Studentinnen, Studenten untereinander, weswegen sie da sind. Sie haben die erste Erfahrung mit der Lehre und dann ist es oft so, dass es wirklich so eine, dass man sich zusammenschließt und sagt, wir gehen jetzt hier durch. Das sind ja nur 2 Jahre, 4 Semester und wir machen das zusammen. Und wir bleiben alle in unseren Jobs und in unseren Themen drin und wir können die ja auch dann mitunter auch durchaus zur Abschlussarbeit machen. Aber wir gehen jetzt einen Weg, der geht in die Zukunft und da werden wir vor allen Dingen viel, viel Neues erfahren. Also ich merke da immer, da ist sehr viel Offenheit. Am Anfang ist dann auch schon mal so große Augen, was ist das denn jetzt? Und dann irgendwann merkt man, die Leute haken sich unter und dann geht es los und dann macht es Spaß.
Das ist schön, wenn ihr das als Dozenten auch so wahrnehmt.
Ja, tatsächlich, das Feedback kriege ich tatsächlich von vielen, die in dem Programm lehren, dass das eine ganz besondere Atmosphäre ist und sehr viel Spaß macht. Und ja, was Heike sagt, ist natürlich richtig. Man könnte jetzt denken, ja, was wollen wir denn einem, der Informatik studiert hat, jetzt über Informatik erzählen? Gar nichts, der weiß mehr als wir. Und dir kann man auch nicht mehr viel über Public Relations oder Social Media Marketing erzählen, da bist du der Profi. Das genau ist aber das Schöne. Alle lernen von allen und alle lernen mit allen. Und selbst wir als Dozenten lernen auch noch dabei. Das ist das Schöne.
Win-win-win.
Richtig.
Deswegen machen wir das, ja.
Eike, dir liegt doch irgendeine Frage auf der Zunge, das sehe ich doch.
Ja, ich finde es, also was mich interessiert, wie du, Caro, jetzt damit umgehst, dass du Zukunft studierst, also so ins Offene, in was Neues. Kannst du jetzt schon, du bist im zweiten Semester, sozusagen zur Halbzeit, kannst du jetzt schon charakterisieren, wie wir mit Zukunft umgehen? Also ganz spontan. Es gibt ganz viele Leute, die Ingenieure sind, die bei uns anfragen. Die finden das irgendwie spannend, die denken auch an Science Fiction und so richtig kapieren die, glaube ich, nicht. Manchmal nicht, worum es eigentlich geht. Ist das bei dir auch so? Oder ist es anders?
Also es ist so, dass ich mich schon von Berufswegen viel mit Trends beschäftigt habe. Gerade in der Mode und in der Beauty schauen wir natürlich, was sind die Skincare-Trends, was sind die Fashion-Trends. Aber da sind wir natürlich auf einem Level der schnelllebigen Konsumtrends, die ja schnell aufpoppen und eher wie ein Hype auch schnell wieder verschwinden. Und was ich jetzt dank der Seminare kennengelernt habe, sind eben die Megatrends, die noch viel größere Einflüsse haben, viel langfristiger wirken. Und wie du, Eike, immer so schön sagt, das sind die Veränderungstreiber, die unsere Welt, unsere Gesellschaft bewegen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, von welchem Zeitraum wir da sprechen, welchen Zeitraum wir angucken, ob wir uns die nächsten Monate oder das nächste Jahr anschauen oder ob wir wirklich schauen, was passiert in 5, in 10 Jahren oder in 20 oder eben was könnte passieren. Wir wissen es ja nicht.
Das ist gut, dass du das dazu sagst, weil ich weiß noch, als wir dieses Programm versucht haben, bei der Hochschulleitung durch die Gremien zu bekommen, und dann gab es natürlich schon welche, die gesagt haben, über Zukunft kann man überhaupt nicht wissenschaftlich reden, weil es sie ja nicht gibt. Die kann man nicht messen, die kann man nicht wiegen, die kann man nicht zählen. Das ist ja alles Hokuspokus. So kritische Stimmen gab es auch. Also natürlich, ja, wir können die Zukunft nicht messen, wiegen, zählen. Und trotzdem können und müssen wir, glaube ich, uns genau deswegen darüber so viele Gedanken machen, weil sie eben so unbestimmt ist. Aber Eike, das ist ja eigentlich dein Thema.
Ja, was wir aber machen, also der Zugang von dir, Caro, dass du sagst, ich kenne diese, ich bin trendorientiert, mich interessiert was Neues, wo was Neues passiert. Mich interessiert auch, wie Innovationen denn möglicherweise auch zu basteln sind, wie können die hergestellt werden. Und wir setzen dann am Anfang, fangen wir so an, dass wir erstmal erklären, also es gibt jetzt nicht nur diese kurzfristigen Trends, sondern es gibt ganz langfristige Trends. Und das ist eigentlich auch was ziemlich Langweiliges, weil diese Trends fallen nicht jedes Jahr von den Bäumen. Da kannst du die von den Bäumen schütteln, würde ich gerne machen, geht aber nicht. Und das sind diese Megatrends. Und das hört sich ja dann gleich auch ziemlich werbig an. Ich muss dann immer noch aus den 90er Jahren an Megapearls und Mega-Hype und sonst irgendwas. Aber na gut, wir brauchten einfach diesen Begriff. Und dahinter verbirgt sich ja sowas wie Energiewende, aber auch demografischer Wandel. Natürlich auch sowas wie Digitalisierung, auch danach gucken wir. Und das sind insgesamt 15. Und da ist dann schon von uns die Absicht zu erklären, das sind so die 15 wichtigsten Treiber, die in den nächsten 30 bis 50 Jahren auf unserer Welt wirklich alles verändern. Und kluge Studenten stellen dann gerne auch die Gegenfrage, wo hast du die her? Was ist die Grundlage? Darüber diskutieren wir natürlich auch, aber Studenten kamen auch auf die Idee zu fragen, was ist denn, wenn jemand wie Donald Trump US-Präsident wird? Und die Frage hatten wir schon 2016 und da habe ich damals im Seminar gesagt, erstens, Donald Trump wird niemals US-Präsident werden und zweitens, wenn Donald Trump Präsident werden würde, wäre das schon so, dass er mit diesen ersten wichtigen Megatrends, wo ja viele auch Nachhaltigkeitstrends sind, also mit Energiewende, mit dem Thema Rohstoffe, Städte der Zukunft etc., die würde er versuchen, alle so ein bisschen zu stoppen. Also weil er einen anderen Blick auf Zukunft hat, den wir haben. Bei uns geht es schon darum, dass wir nach einer nachhaltigen Zukunft fragen. Und das ist dann im Grunde von meiner Seite, bei meinen Themen, in meinem Modul, ist das der Einstieg in das Studium, wo man durchaus den Studentinnen und Studenten das Gefühl gibt, damit kannst du dir eigentlich die Welt erklären. Und das formt erstmal so ein Bild. Und nachher, das haben wir ja jetzt hier im zweiten Semester gemacht, ist es dann so, dass ich gerne dieses Bild aber auch in Frage stelle. Und dass ich dann sage, ist es nicht, reicht es? Hilft euch das in der alltäglichen Arbeit, in eurem Job? Ihr erzählt ja euren Kollegen auch, dass ihr Zukunft studiert. Und ist das ausreichend? Dann muss man denen sagen, nein, es ist natürlich nicht ausreichend. Wir müssen auch nach Technologietrends gucken, Gesellschaftstrends, Lebensstiltrends und so weiter und so fort. Und dann kommt man immer stärker so in den Bereich, wo man auch feststellt, aha, für die Gesellschaft gibt es auch Trends, es gibt für die Ökonomie gibt es Trends, es gibt Technologietrends und dann wird daraus ein relativ komplexes Bild, was aber dann viele Leute immer noch nicht in die Situation bringt, dass sie am nächsten Tag am Arbeitsplatz erscheinen können und sagen können, ich weiß es jetzt, Digitalisierung. Ja, wenn du das machen willst, dann würden die am Arbeitsplatz alle sagen, ja, das weiß ich auch. Aber es ist zumindest so erstmal, also man muss dieses Thema Zukunft, man muss da so einen Zipfel in die Hand bekommen und sagen, ja, Digitalisierung wird in den nächsten Jahren in vielen Bereichen, wo ich auch arbeite, wird schon sehr wichtig sein. Und dann lass uns da mal irgendwie weiter forschen. Wie wird sich denn Digitalisierung, jetzt kommt KI, wie wird sich das in den nächsten Jahren weiter konkretisieren? Und so tauchen wir dann immer stärker von diesen großen Megatrends in Trendwelten einfach ein.
Wie sind denn die Reaktionen, Caro, wenn du sagst, was du studierst? Also sagen die Leute dann echt Zukunftstrends? Oh, das klingt ja spannend. Oder gibt es auch welche, die sagen, boah, lass mich in Ruhe mit Zukunft? Und Nachhaltigkeit ist ja nun gerade auch nicht irgendwie was total sexy klingt. Wie sind die Reaktionen in deiner Community?
Die Reaktionen sind total gemischt tatsächlich, aber eher positiv. Also die meisten, vielleicht mit denen ich auch schon studiert habe, ehemalige Kommilitonen, fragen mich, warum ich mir das nochmal antue, warum ich jetzt nochmal eine Masterarbeit vor mir habe und warum ich da durch will. Und die Reaktionen auf das Inhaltliche sind aber tatsächlich durchweg positiv. Also ich habe schon einige Anfragen aus dem Freundeskreis auch. Ach super. Jetzt studierst du das noch ein bisschen und dann erklärt Caro uns die Welt und sag mir doch mal, was denn jetzt wirklich nachhaltig ist. Und vor diesem Dilemma stehen wir ja alle jeden Tag im Supermarkt beim Einkaufen, bei allen Entscheidungen. Wie kann ich mich für die nachhaltige oder die nachhaltigste Version entscheiden? Und das ist natürlich sehr komplex. Aber da helfe ich gerne, auch im kleinen Freundes- und Familienkreis, die Entscheidungen besser zu treffen und ein bisschen meines Wissens weiterzugeben.
Das glaube ich tatsächlich schon, dass wir im Alltag und sicherlich auch im Berufsalltag aus diesen Inhalten Nutzen ziehen können. Aber wie wir ja eben schon vom Eike gesehen haben, also Wahlprognosen kann man damit nicht unbedingt abgeben. Donald Trump wird niemals Präsident und schon gar nicht zweimal. Da bin ich mir jetzt aber ganz sicher. Also ein drittes Mal, okay. Ja, was kannst du davon? Also kannst du das in deinem Berufsalltag jetzt schon irgendwie, merkst du da Veränderungen bei dir selber? Kannst du da irgendwas anders machen als früher? Schwierige Frage.
Schwierige Frage. Ich glaube, dass sich tatsächlich schon in den ersten Wochen eine Veränderung bei mir selber eingestellt hat. Also selbst im ersten Semester, gerade durch die Fragen, was ist Nachhaltigkeit? Das ist ja auch nicht ganz einfach aufzudröseln. Aber es hat sich so dieses nachhaltige Denken vielleicht so als Grundkonstante bei mir eingestellt und schwingt so bei jeder Fragestellung im privaten, aber auch im beruflichen eben mit. Und gerade diese Fähigkeit, die sich daraus ergibt, langfristiger zu denken, das ist, glaube ich, was ganz Grundlegendes, was sonst vielleicht eher zu kurz kommt. Und was natürlich im beruflichen Kontext noch, ja, wichtiger ist, wenn ich die Entscheidung nicht nur für mich treffe, sondern eben auch für ein Team, für ein Projekt, um da zu schauen, wie meine Organisation damit langfristig umgehen kann und muss und wird. Und ja, umso mehr man sich darauf einlässt und die Denkweise so ein bisschen auf die Langfristigkeit einstellt, umso bewusster werden einem natürlich auch die Konsequenzen für unsere Entscheidungen. Das ist ganz klar.
Und vielleicht auch die Wesentlichkeit, oder? Dass man eben, ja, es ist schön, wenn man irgendwie die eine Plastiktüte jetzt eingespart hat, aber wo sind die Big Points, sowohl im privaten als auch im Job, Wesentlichkeit zu erkennen und zu sagen, da setze ich jetzt an, um Wirkung zu erzielen und nicht bei dem, was auch ganz nett ist, aber nicht wirklich was bewirkt.
Genau, man erkennt oder lernt zu erkennen, was die größten Hebel sind, die wir betätigen können oder ändern können, um eine nachhaltige Veränderung hervorzurufen. Ja, was ich noch dazufügen kann, wo wir natürlich im Berufsalltag schon sehr schnell profitieren, sind auch die Methoden, die wir lernen. Also es geht ja nicht nur immer um das inhaltliche Fachwissen, dass wir ja, uns reinprügeln oder dass wir vermittelt bekommen in den Seminaren, sondern die ganze Methodik. Und davon lebt das Studium ja auch durch die vielfältigen Seminare, die wir haben und das Methodenköfferchen, das wir für uns selber so ein bisschen aufrüsten. Und da macht es natürlich Spaß, die Methodik auch in den Berufsalltag zu bringen. Also wie kann ich anders mit meinem Team umgehen? Welche anderen Abstimmungsverfahren kann ich vielleicht austesten? Wie kann die Zusammenarbeit schon anders funktionieren? Das ist auch ein ganz großer Punkt, den wir für uns selber so ein bisschen getestet haben und dann auch in der Gruppe der Studenten wieder zurückgespiegelt haben, was hat gut funktioniert, wer hat was schon ausprobiert und wie haben die anderen Leute im Team tatsächlich darauf reagiert, dass man jetzt selber was anderes macht. Das waren ganz spannende Erfahrungen und die beginnen schon im ersten Semester.
Wow. Da gibt es sowas, dass ein Modul heißt Future Skills, ein anderes heißt Futures Literacy. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen würden, was ist denn der Unterschied oder was ist das denn überhaupt? Was sind das für Themen, die sich hinter diesen Anglizismen verbergen?
Ja, vielleicht dürft ihr gleich noch erzählen, wie ihr auf dieses Curriculum gekommen seid und wie die Namensfindung für die einzelnen Module überhaupt zustande kommt. Ich glaube, das dachten wir uns alle, als wir angefangen haben, weil es sehr kryptisch klingt und man natürlich nicht sich viel drunter vorstellen kann, wenn man es erstmal sieht. Hinter den Future Skills verbergen sich die Zukunftskompetenzen, wie ich finde, eher auf einer sehr persönlichen Ebene. Also die Fähigkeiten, die wir brauchen, um fit für die Zukunft zu sein, um future ready zu sein. Hat man vielleicht auch Soft Skills genannt, was ein bisschen veraltet ist mittlerweile. Und da haben wir uns verschiedene dieser Future Skills angeschaut, die analysiert und dann aber auch geschaut, wie können wir uns die aneignen oder trainieren, dass wir eben fitter sind für die Zukunft. Und da verbergen sich so Faktoren wie Kreativität, Resilienz, systemisches Denken, Konfliktlösung oder Empathie dahinter, worunter sich ja sicherlich jeder was vorstellen kann. Und aber auch eher ungewöhnliche Faktoren wie Begeisterungsfähigkeit, Happiness, Global Citizenship oder Wertekompetenz, was man jetzt vielleicht nicht eher mit Skills in Verbindung bringen würde, die uns fit machen oder die zwingend notwendig sind für die Zukunft. Und im Gegensatz dazu ist das Futures Literacy Seminar, das wir jetzt im zweiten Semester belegt haben, eher sehr methodisch auf die Zukunftsforschung ausgerichtet. Also da ging es wirklich um die Methode, Szenarien zu bilden, die Zukunft zu analysieren, verschiedene Einflussfaktoren zu erkennen und wie die ineinander wirken, miteinander wirken, um dann zu sehen, wie könnte eben die Zukunft für Thema X oder Problemstellung Y in 20, 30 Jahren aussehen. Und da kann man sehr wissenschaftlich rangehen und muss nicht in die Glaskugel schauen.
Ja, ich finde, du hast den Unterschied gut erklärt. Das ist historisch ist unser Projekt gewachsen, unser Programm. Wir haben da jetzt den 9. Jahrgang, der demnächst startet. Und das Futures Literacy gibt es tatsächlich, seid ihr Premierenpublikum gewesen. Das hatten wir jetzt zum allerersten Mal mit aufgenommen, während die Future Skills vom ersten Jahrgang an dabei waren. Und ganz genau wie du sagst, das waren ja wirklich oder sind immer noch eher diese persönlichen Skills, die man braucht, nach Meinung vieler, das ist nicht unsere Meinung, sondern nach Meinung all derer, die sich damit beschäftigen. In der New Work Arbeitswelt, um noch so ein Buzzword hinterher zu jagen, braucht es eben andere Persönlichkeitseigenschaften, nicht nur Tools und Tricks und Tipps und sondern eben tatsächlich auch sowas wie Haltung und Achtsamkeit und diese Dinge. Das verbirgt sich dahinter. Und ja, das andere ist tatsächlich die mehr oder weniger methodengestützte Beschäftigung mit Zukünften. Das ist wirklich dann tatsächlich dieser Plural von den vielen möglichen Zukünften, sich damit zu beschäftigen, was trägt dazu bei, dass wir in einer wünschenswerten Zukunft landen und nicht in einer nicht wünschenswerten Zukunft. Und ja, was beides vielleicht verbirgt, verbindet es, ist sowas wie Selbstwirksamkeit. Das könnte ich eigentlich in beide Tools stecken, in beide Module, oder?
Absolut. Ist eine der Future Skills, die ganz konkret angeführt wird. Und natürlich das, was wir erleben oder was ich als Studentin erlebe über die ganzen Seminare und Workshops, die wir machen.
Also wichtig ist auch, das haben wir uns, als wir das konzipiert haben vor mittlerweile 10 Jahren, das hat sich ja auch ständig verändert oder wir versuchen das schon, das Curriculum so jedes halbe Jahr anzupassen. Aber das war mir auch schon sehr wichtig am Anfang. Wir haben ganz viele Themen und ganz viele Themen, die so entlang der Bereiche Sozialwissenschaft, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, bis in einige Technologiebereiche auch hineingehen. Und als wir da vor dem Curriculum saßen, wurde uns irgendwann bewusst, also wenn wir das hier jetzt wirklich nachhaltiges Management nennen wollen, dann muss es auch darum gehen, dass wir die Frage stellen, wie sieht denn nachhaltiges Management aus? Gibt es das denn überhaupt schon? Muss das unbedingt anders sein? Und da haben wir uns in den letzten Jahren, finde ich, aber im Studium auch wirklich weiterentwickelt. Das wussten wir vor 9 Jahren auch noch nicht, dass wir irgendwann über Future Literacy oder sowas sprechen würden. Das hat einfach damit zu tun, dass dieses Thema der nach unterschiedlichen Zukunften zu gucken und der Nachhaltigkeitsentwicklung, dass das halt in den letzten 10 Jahren natürlich auch einen ganz starken Boom erlebt. Das muss man ja ganz klar sagen. Aber es ist immer wichtig, sich klarzumachen, also es ist nicht nur das, was sind die Themen, sondern wie gehen wir auch daran. Und da sind wir aber so, ich weiß nicht, ob du das auch unterschreibst, dass wir immer sagen, wir sind methodenoffen. Methoden sind für uns wichtig, aber grundsätzlich sind wir methodenoffen, auch was die Abschlussarbeiten angeht. Aber uns ist wichtig, dass man sich bewusst macht, was man tut, wenn man darüber redet, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll.
Ich glaube, diese Offenheit ist ganz wichtig, also in allen Bereichen, ob es die Methodik ist oder die persönliche Diskussion, die Gruppendiskussion. Da hilft die radikale Offenheit auf jeden Fall, besser gewappnet zu sein.
Ja.
Und weil wir es gerade schon hatten, tatsächlich würde ich auch das nochmal kurz vielleicht erklären wollen. Warum heißt es nicht Nachhaltigkeitsmanagement, sondern nachhaltiges Management? Würde für viele wahrscheinlich auch gar keinen Unterschied ausmachen, für uns aber schon. Denn Nachhaltigkeitsmanagement hieße, wir bilden hier wirklich NachhaltigkeitsmanagerInnen aus, die dann hinterher in dieser Abteilung sitzen und dann irgendeinen CSR-Report schreiben oder irgendeinen Nachhaltigkeitsbericht, da die Excel-Tabellen mit Zahlen füllen. Das gehört auch schon mit dazu, aber das ist nicht der Ansatz, ne? Wir machen ganz generalistisch, gehen wir davon aus, dass es nachhaltiges Management in jeder Funktion des Unternehmens, vom Einkauf bis zum Marketing braucht, dieses Denken. Und dass es nachhaltiges Management bedeutet, wie kriege ich ein Unternehmen dahin, dass es im Jahr 2040 überhaupt noch existiert. Dann ist es nachhaltig. Wenn es das nicht schafft, ist es nicht nachhaltig. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das wird tatsächlich schon bei den Benennungen und Benamungen durchaus uns was gedacht haben und das auch, was dahinter steckt. So, jetzt soll das hier ja keine Werbeveranstaltung werden. Du bist PR und nicht Werbefachfrau. Gibt es denn was, was du sagen würdest? Also für wen ist das auf keinen Fall das richtige Studium? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, also wenn das und das dein Ziel ist, dann mach lieber irgendwas anderes?
Das ist jetzt natürlich eine fiese Fangfrage. Natürlich würde ich das Studium jedem empfehlen.
Es war gar nicht als Fangfrage gemeint.
Nee, tatsächlich ist es vielleicht nicht das Richtige, wenn man sich auf den Posten des Nachhaltigkeitsmanagers, wie du es gerade beschrieben hast, konzentrieren will. Es ist zwar die Position, die vielleicht direkt in den Kopf kommt, aber es gibt eben noch so viel mehr. Also man kann diese Kompetenzen wirklich auf jeder Position nutzen und für sich persönlich nutzen. Also ich finde, das ist eine schöne Mischung aus einer Persönlichkeitsentwicklung, die man machen kann im Studium, aber eben auch diese, ja, Future Skills, diese Soft Skills, die man sich aneignet, um dann besser im Team zu arbeiten oder besser im Management zu arbeiten, um große Teams zu leiten. Dadurch, dass es nicht so fachlich orientiert ist, sondern sich auf dieser Metaebene bewegt, kann wirklich jeder oder jede davon profitieren.
Ich würde tatsächlich gut, wenn du zu höflich bist, um das dann mal antworte ich das schon. Das Studium ist nicht gedacht für jemanden, der sich noch weiter spezialisieren will, als er das im Bachelor schon getan hat. Also nach einem Bachelor in Maschinenbau kann ich mich spezialisieren auf Fahrzeugmaschinenbau, denn das ist die Spezialisierung, während wir halt sagen, wir machen eigentlich jetzt das ganze Themenspektrum wieder auf und machen ein generalistisches Studium für Universaldilettanten, wie ich mich selber auch manchmal nenne, die von allem ein bisschen was wissen und dann aber Zusammenhänge und Kontext herstellen können und dann vielleicht auch fundierte Entscheidungen treffen und begründen können und eben nicht so sehr der Fachexperte, der unschlagbar ist auf seinem Gebiet, aber schon nicht mehr weiß, was der Mensch im Büro nebenan macht.
Wobei man dazu sagen sollte, dass wir ja schon auch, also dieses Thema der Zertifizierung, das hat in den letzten Jahren zugenommen. Wir hatten ganz am Anfang hatten wir Studenten, die wollten mal gucken, was die da machen eigentlich mit Zukunft und Nachhaltigkeit. Mittlerweile haben wir ja Leute, die in diesen Nachhaltigkeitsberufen arbeiten oder in den Berufen der Energiewende. Tatsächlich das, was wir eigentlich so als Trend ausgerufen haben, da kommen jetzt die Leute und die arbeiten schon da drin. Und wir haben ja auch ein Modul, was sich tatsächlich auch mit der Zertifizierung von Nachhaltigkeit und so beschäftigt. Aber wir bieten das tatsächlich nicht auf diesem Detaillierungsniveau an, dass man hier sozusagen Nachhaltigkeitsingenieur oder wirklich der diplomierte Nachhaltigkeitsmanager werden. Das ist das was anderes.
So, ja, kurzer Blick auf die Uhr. Gibt es denn noch was, Caro, was du noch den Hörerinnen und Hörern zu all diesem Thema, also kann man Zukunft studieren und wenn ja, was bringt's? Oder auch, was gibt's noch, was du loswerden möchtest?
Ich überlege gerade, was ich noch nicht erwähnt habe. Ich würde auf jeden Fall sagen, Zukunft kann man studieren. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man eben mit dieser Offenheit rangeht, neue Themen zu entdecken, neue Leute kennenzulernen. Davon werden wir alle profitieren. Und was ich in meiner Recherche im letzten oder für die letzte Studienarbeit gefunden habe, ist der Future of Jobs Report 2025, den das World Economic Forum jetzt im Januar rausgegeben hat. Und die analysieren auch nochmal ganz schön, wie sich unsere Skills verändern werden und verändern müssen, damit wir in 10 Jahren überhaupt noch diese Wirtschaft, diese Welt so gestalten können, überhaupt weiter gestalten können, um mit KI etc. und den ganzen Veränderungstreibern mitzuhalten und die auch wirklich für uns nützlich zu machen. Da lohnt sich auf jeden Fall ein kleiner Blick, vielleicht schon als Vorabrecherche fürs Studium. Und generell gibt es ja sehr viel Literatur und Reports, die man sich angucken kann, die schon versuchen zu beschreiben, wie wir uns und dass wir uns weiterbilden müssen. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Also Offenheit ist ja auch ein ganz wichtiger Begriff, auch für mich. Also das haben wir im Innovationsmodul, haben wir uns dafür fast 5 Stunden Zeit genommen, uns klarzumachen. Also wir brauchen auch sowas wie mentale Infrastrukturen und die wollen wir dann im Laufe des Studiums umbauen oder in unserem Modul umbauen. Und Offenheit, so haben wir das da formuliert. Das heißt auch, dass wir nicht glauben, wir werden dann besonders guter Zukunftsmanager, wenn wir uns wie auf einem Schachbrett verhalten können. Das ist auch eine Form von Intelligenz und auch eine wichtige Form von Intelligenz. Aber wir haben gesagt, wir wollen mit einer Offenheit an Themen rangehen, dass wir so fit werden für so einen, für so einen Job in der Notaufnahme in der Klinik. Also ganz schnell reagieren, ganz schnell auch mal was Paradoxales tun. Oder irgendwie, ne, aber auf jeden Fall nicht nur nach den festgelegten Regeln. Und dafür bietet dieses Studium auch, glaube ich, ganz, ganz viele Angriffspunkte. Also wer das von sich verlangt, wer das möchte, der ist bei uns, glaube ich, sehr gut aufgehoben.
Ich habe noch eine Frage an euch als Dozenten. Merkt ihr denn auch diese Veränderung bei den Studenten innerhalb der 2 Jahre oder 4 Semester?
Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich, das ist eine Steilvorlage. Also die merkt, also ich merke sie, Eike sagt das auch oft bei den Abschlussfeiern. Also es gibt am Ende natürlich auch eine große Feier für alle, die das erfolgreich absolviert haben. Und dann, ja, das ist wirklich schön zu sehen. Wir reden ja jetzt hier nicht über Menschen, die irgendwie noch sich verändern, weil sie noch nicht erwachsen sind. Das sind ja alles erwachsene Menschen. Teilweise haben wir Ü50 und trotzdem merkt man, wie sie innerhalb von 2 Jahren ihr Denken verändern. Und das meint eben insbesondere, wie diese verschiedenen Themen zusammenwachsen zu einem neuen Verständnis von Entwicklung und Veränderung und Zukunft und Transformation. Und am Ende liefern die Abschlussarbeiten ab, die eine helle Freude sind zu lesen, wo man wirklich beim Lesen merkt, wow, da wurde nicht nur einfach irgendwas wiedergegeben, was man irgendwo anders gelesen hat, sondern das hat tatsächlich ein Denkprozess stattgefunden mit sehr eigener persönlicher Sicht und Reflexion. Das ist tatsächlich so, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir das überhaupt machen. Weil man sieht, dass es wirkt.
Wobei es nicht beabsichtigt war, ne? Wir konnten das nicht vorhersehen. Aber nach zwei, Se also ich finde es faszinierend, wie sich, wir können ja maximal 20 Leute annehmen. Ich finde es faszinierend, wie sich dann wirklich so ab dem zweiten Semester so ein Gruppengefühl findet und die meisten Leute dann schon auch in dieser Gruppe drin sind und drin sein wollen und die Gruppe sich auch eigenständig organisiert. Ihr habt euch ja auch zusätzlichen Support und so sofort nach dem ersten Semester hinzugeholt, also auch noch andere Eindrücke und das finde ich schon faszinierend und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet und deswegen sind wir da. Das ist auch ganz stark der Punkt, wenn wir sagen, auch wir als Dozenten lernen in diesem ganzen Prozess, hat wirklich damit zu tun, dass wir mit diesem Effekt, dass zwischen den Menschen sehr viel passiert, dass sich da sehr viel verändert, in Haltungen sehr viel verändert, das finde ich immer wieder absolut faszinierend. Also es geht sehr oft und in hohem Maße in diesem Studium um Veränderungen. Und eins wollte ich euch beide heute am 20. Januar nochmal fragen, weil die Frage wird im nächsten Semester sicherlich auch wiederkommen. Jetzt wird Trump wieder Präsident. Werden wir so das Ende von Energiewende, Umgang mit Rohstoffen, Nachhaltigkeit, ist das jetzt das Ende? Was glaubt ihr, Experten?
Du zuerst, Caro.
Fies. Nun habe ich mich in der letzten Studienarbeit nicht konkret damit beschäftigt und keine Szenarien gebildet für diese Fragestellung in den nächsten Jahren. Aber ich sage nein, es ist nicht das Ende. Wir haben schon so gute Fortschritte gemacht und wenn wir uns die Fakten anschauen und was wirklich passiert ist in den letzten Jahren, dann ist es nicht das Ende.
Nein, ist es nicht, sage ich auch. Also die Energiewende hat tatsächlich jetzt so ein Point of No Return überschritten. Na, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Aber ja, es ist einfach inzwischen so wirtschaftlich geworden, dass es dumm wäre, wie hier einige Radikalpolitiker im Wahlkampf die Windmühlen wieder einzureißen. Das ist schon Blödheit, schon nicht mehr zu überbieten. Das wird, glaube ich, noch nicht mal ein Donald Trump machen. Und das heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass es nicht trotzdem übel wird, was ja weitere Ölproduktion, Ölförderung da ja natürlich hat er angekündigt, wird er machen und das wird zu weiteren CO2-Emissionen führen, da kommen wir leider nicht drum rum. Es wird die ganze Sache, also was die Erderwärmung angeht, nicht verlangsamen, sondern eher noch mal ein bisschen beschleunigen. Das ist die ungute Nachricht. Aber die Energiewende hin zu den Erneuerbaren wird auch ein Donald Trump nicht aufhalten und rückgängig machen. Das kann er nicht, schon gar nicht auf der ganzen Welt. Das ist die gute Nachricht. Haben wir deine Frage zufriedenstellend beantwortet?
Brauche ich nichts hinzuzufügen. Also keine rosarote Brille durch das Studium, sondern so einen begründeten Optimismus, aber die Perspektiven sind definitiv nicht irgendwie gülden und wunderbar, aber wir arbeiten daran, dass wir in der Richtung einer besseren Zukunft irgendwann durchstarten können und da bin ich nach wie vor auch optimistisch.
Dann nehmen wir das jetzt mal zum als Schlusswort. Lieben Dank, Caro, dass du dabei bist, sowohl im Studiengang als aber auch jetzt in unserem Podcast. Ich glaube, du bist ein glaubwürdiges Testimonial, behaupte ich jetzt einfach mal. Vielen Dank. Bald geht das dritte Semester. Nein, das sind erstmal 2 Monate vorlesungsfreie Zeit. Die sollst du genießen und dann sehen wir uns im dritten Semester wieder. In
Das
diesem Sinne.
werde ich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Wir danken dir.
Tschüss.
Bis dann. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.